Katja, schön, dass ihr da seid. Würdet ihr noch mal mit mir aufstehen und beten, bitte? Vater, wir kommen heute Morgen vor deinen Thron und ich stehe hier voller Ehrfurcht vor deiner Größe. Ich stehe voller Ehrfurcht vor deinem Namen, Jesus. Und ich bitte dich, Vater, dass dein Geist hier Raum einnimmt, dass du zu den Menschen sprichst. Ich bete für Offenbarung, dass wir erkennen, Jesus, wer du bist. Dass wir erkennen, Jesus, was wir in dir haben, wer wir in dir sind. Und ich bete, Gott, Heiliger Geist, dass du heute Morgen jedes einzelne Herz anrührst, dass du jeden Mangel ausgleichst nach der Herrlichkeit in Christus Jesus. Ich danke dir, Vater, du bist ein guter Gott und ich danke dir, dass du heute Morgen deine Liebe offenbarst und deine Barmherzigkeit und dass das nicht nur in unseren Verstand fällt, sondern tief ins Herz hinein, Herr, dass du heute wirklich unsere Herzen berührst. Und das beten wir im Namen von Jesus Christus. Amen.
Amen.
Wir haben viele Neue hier, ne? Sehe ich gerade. Ich möchte mich gerade vorstellen. Mein Name ist Simone Weilberg-Gütig. Ich darf hier den Lobpreis leiten in dieser Gemeinde. Und es ist mir wirklich ein Vorrecht, heute hier dienen zu dürfen. Und ich bete, dass der Herr spricht. Ja, ich möchte einfach Gottes Gefäß sein. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten, ist mir immer der Name Jesus vor Augen gekommen. Wenn wir Lieder gesungen haben, wir sehen die ja hinten mit den Texten, der Name Jesus. Ich schlage die Bibel auf, der Name Jesus. Und es war so, als wenn Gott mir das gemarkert hätte, wisst ihr, so gehighlightet mit Ausrufezeichen fett gedruckt. Und es war, als wenn der Herr sagen möchte, studiere darüber, was der Name Jesus bedeutet. Was das für uns bedeutet hier heute. Und während ich dann so in den letzten Wochen die Bibel darüber studiert habe und so mein Leben und das Leben unserer Familie so abgeklopft habe, ist mir bewusst geworden, wenn wir Offenbarung hätten und das leben würden, was die Bibel über den Namen Jesus Christus sagt, würde es hier auf diesem Planeten anders aussehen. Wenn das Christentum in den Quark kommen würde und Autorität einnehmen würde, so wie Daniel vorhin gesagt hatte, dann würden Dinge hier anders sein. Und ich glaube, dass Gott uns darüber lehren möchte. Und ich habe studiert, also ich wollte was in Deutsch finden und ich habe herausgefunden, dass sehr wenig über diesen Namen gepredigt wird. Und habe dann zwei englische Predigten gefunden, die habe ich mir angehört zur Predigt rein und möchte euch ein Buch empfehlen von der Rema, wo ich in die Bibelschule gehe, der wunderbare Name Jesus. Da werden wirklich viele gute Dinge drüber geschrieben, das lege ich euch wirklich ans Herz. Mir ist aufgefallen, dass manchmal ja jetzt Dinge, die Welt ist in Bedrängnis, da draußen ist es dunkel, aber wir Christen brauchen keine Angst haben. Das ist ja das Schöne. Wir dürfen uns freuen, wir haben Autorität, die Freude im Herrn, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Aber was mir auffällt ist, dass wir oft, wenn wir Schwierigkeiten haben, menschliche Lösungen suchen. Wir denken, wir sind ungeduldig, wir denken dann, Mann, jetzt muss doch hier was passieren und wir werden selber aktiv. Anstatt den Herrn zu suchen und anstatt göttliche Lösungen zu suchen, anstatt die Lösung zu suchen, die Gott vorbereitet hat für unser Leben, wollen wir selber machen, krempeln die Ärmel hoch und was passiert? Es geht in die Hose. Der Herr segnet oft immer noch das, was er dann segnen kann, aber der Plan ist oft vom Himmel her ein ganz anderer. Das Buch ist von E.W. Kenyon, einer der Mentoren von Kenneth E. Hagin, wenn euch der Name was sagt. Und er schreibt in seinem Buch, überall, wo dieser Name bekannt, geehrt und verehrt wurde, haben sich Behausungen zu Wohnstätten verwandelt, die Position der Mutter von einer Sklavin zu einer geehrten Königin, die Weiblichkeit wurde nicht mehr verachtet, sondern geehrt und geliebt. Überall, wo dieser Name geehrt wird, entstehen Bildungseinrichtungen, Erfindungen, wissenschaftliche Forschungen und Entdeckungen werden gefördert. Überall, wo der Name Jesus Christus geehrt wird, verändern sich die Dinge. Bei der Schule, auf die ich gehe, sind so mehrere Leute, die uns unterrichten, Missionare, Pastoren, Leute im Reisedienst, Leute, die im Amt des Propheten stehen. Und da war ein Pastor, der hatte Theologie studiert. Und der sagte, er hat Theologie studiert und sein Dienst war total kraftlos. Und dann ist er zum Herrn gegangen und sagt der Herr, ich habe jetzt jahrelang Theologie studiert, aber man sieht keine Frucht in meinem Dienst. Und dann hat er gesagt, warum? Und Gott hat ihm gesagt, hör auf, Kommentare und Meinungen von Menschen zu predigen. Ich stelle mich nicht zu Kommentaren von Menschen, sondern ich stelle mich mit Zeichen und Wundern zu meinem Wort, aber nicht zu dem, was Menschen sagen. Außer es ist in Übereinstimmung mit Gottes Wort. So, der Mann ist dann auf diese Schule gegangen, auf die ich auch gehe, hat sich zum zweiten Mal ordinieren lassen und hat gesagt, ich werde anfangen, Gottes Wort zu predigen und den Namen Jesus Christus. Und er sagt, jetzt hat er einen kraftvollen Dienst, der Frucht bringt. Ich möchte euch heute aufzeigen aus dem Wort, was der Name Jesus Christus bedeutet. Und ich habe 4 Punkte mitgebracht. Ein paar große Punkte muss ich leider weglassen. Vielleicht nehme ich es bei der nächsten Predigt mit rein, ich weiß es nicht. Punkt 1. Die Herrlichkeit von Jesus. Durch Jesus wurde alles erschaffen. Manchmal, wenn wir so in dem Leben rumlaufen, kommt mir das so vor, als wenn wir wie so Verlierer manchmal oder so ganz eingeschüchtert aufs Spielfeld gehen. Aber das müssen wir gar nicht. Ne? So wie, jetzt lehne ich mich gerade weit aus dem Fenster, aber jetzt, ich denke jetzt mal Bayern München, die gehen total selbstsicher vielleicht im Augenblick aufs Spielfeld, weil sie gute Spieler eingekauft haben und weil sie viele Spiele gewinnen. Die gehen anders aufs Spielfeld als die Leute, die vielleicht jetzt gerade 15 Mal hintereinander verloren haben. Und wir sollten mit diesem Siegesbewusstsein unser Leben leben, nicht mit gesenktem Kopf. Und das möchte ich mit euch anhand der Bibel durchgehen. In Hebräer 1, Vers 1 und 4 steht, wenn ihr das aufschlagen möchtet, vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn, durch Jesus Christus, hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Jesus, durch die Macht seines Wortes, bleibt unser Planet in der Umlaufbahn. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Das ist der Platz, wo Jesus ist. Und wisst ihr was? Wir sind versetzt zur Rechten des Vaters mit Jesus Christus. Wir müssen nicht mit gesenktem Kopf auf das Spielfeld gehen. weil der Schöpfer des Universums lebt in uns. Durch ihn wurde alles geschaffen, durch ihn wurden alle Welten geschaffen. Ich habe so im Internet so ein bisschen, ich hatte eigentlich ein Video vorbereitet, aber jetzt aus Zeitgründen habe ich das weggelassen. Ich habe gegoogelt und es heißt, die Wissenschaftler vermuten, dass es 50 Milliarden Sonnensysteme gibt. Das ist was, das Gott ist so groß, das können wir überhaupt nicht begreifen. Das kann unser Verstand überhaupt nicht fassen. Aber mein Gebet war für diesen Gottesdienst, dass unsere Herzen erkennen, dass dieser große Schöpfer in uns lebt und was das mit uns macht. Wir haben Autorität. Ich habe früher in der Musikbranche gearbeitet und mein früherer Manager, der hat, ich weiß nicht, ob das noch Leute kennen, den Fernsehsender Viva mit aufgebaut. Also das war einer so dieser Drahtzieher. Und der war Pressechef bei einer großen Plattenfirma. Also wenn jetzt Whitney Houston kam oder Elton John oder die Rolling Stones oder so, dann war er immer derjenige, der die Leute interviewt hat. Und das war so ein ganz spannender Mann. Und der hat unter anderem, hat er mir mit der Musik geholfen. Und ich habe auch bei ihm im Büro gearbeitet, weil ich das, diese ganze Branche verstehen wollte. Und der war mal in Amerika für ein paar Monate und ich habe da als seine Assistentin gearbeitet. Und dann hat er mich zu einer Musikmesse geschickt, zur Popcom. Also das war so eine Fachmesse für Musiker und Plattenfirmen. Und ich bin da so hingegangen und diese Leute, die, also A&Rs heißen die, die früher die Künstler eingekauft haben für die Plattenfirmen, die haben sich schon für so kleine Götter gehalten. Also manche waren total freundlich und hilfsbereit. Und es gab aber welche, die wussten schon so, welche Position und welche Macht sie in der Branche hatten. Hat sich jetzt durchs Internet ein bisschen geändert. So, und ich komme so, also Teddy Hirsch hieß der, Teddy war in Amerika und ich gehe so zur Popcom und dann sollte ich zu einer riesengroßen Plattenfirma gehen. So, und mit diesem A&R sprechen im Auftrag vom Teddy. Und ich gehe da hin und er hing da so in seinem Sessel, so ganz gechillt und hat überhaupt nicht reagiert. Ich bin da hingekommen und der hat mich im Hintern nicht angeguckt. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, ich möchte den und den sprechen, ich bin hier im Auftrag von Teddy Hirsch. Und auf einmal springt er aus seinem Stuhl raus, also gerade, dass er nicht salutiert hat. Und dann dachte ich mir, cool, also das hat schon was mit mir gemacht. Also allein der Name Teddy Hirsch hat den Mann in Windeseile aus seinem Sitz rausbewegt. Und als ich das heute Nacht, ich habe heute Nacht die Predigt nochmal durchgearbeitet, da kam mir so dieser Gedanke, wenn wir den Namen Jesus Christus erwähnen, das macht was in der geistlichen Welt. Da kann kein Dämon, da kann nichts Böses, da kann sich keine Krankheit mehr halten. Wenn wir Jesus Christus repräsentieren, wenn wir den Namen erwähnen, dann steht die geistliche Welt und salutiert. Ich wollte noch mal ganz kurz zurück zu der Größe vom Universum kommen. In Johannes 1 oder die Größe Gottes. Im Anfang von allem war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Alles ist durch Jesus Christus entstanden. Punkt 2. Der mächtige Sieger. Ich liebe Bibelstellen. Das ist eine neue Bibelstelle. Gott stellt sich zu seinem Wort, deswegen. Philipper 2, Vers 9 bis 11. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jedes Knie wird sich vor unserem Herrn Jesus Christus beugen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir da wirklich reingehen, dass wir auch verstehen, was das bedeutet. Dass wir nicht da so oberflächlich drüber lesen. Jesus bekam seinen Namen verliehen. In anderen Bibelübersetzungen heißt das, er hat diesen Namen geerbt. Er hat nicht einfach so den Namen bekommen, sondern er hat diesen Namen geerbt. Er hat diesen Namen geerbt aufgrund von Errungenschaften. Dieser Name hat eine Bedeutung, dieser Name hat eine Aussage. Es ist nicht ein Name, den er einfach nur so bekommen hat. Dieser Name, wie wir vorhin gesungen haben, ist unbesiegbar. Jesus, dieser Name spielt in einer ganz anderen Liga, so wie wir gesungen haben. Jesus hat nicht einen einzigen Gegner, weil er in einer ganz anderen Liga spielt. Der Feind ist nicht sein Gegner. Gott hat keine Gegner. In Kolosser 2 lesen wir, als er so die Herrschaften und Gewalten auszog, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Er hat über Satan gesiegt. Er hat Satan öffentlich an den Pranger gestellt. Satan ist nicht ein Gegner Gottes. Ich möchte euch da was zu vorlesen, um das besser, dass man das besser verstehen kann. Das, was hier steht mit dem Pranger, schreibt Kenyon, das Bild hier zeigt Christus in den finsteren Regionen der Verlorenen, im furchtbaren Kampf mit den Heerscharen der Finsternis. Also Jesus wurde für uns gekreuzigt, Jesus ist gestorben und Jesus hat an unserer Stelle die Hölle angetreten. Jesus war für uns in der Hölle, er hat alles getragen. Es gibt uns einen Einblick in die gewaltige Schlacht und den Sieg, den Jesus gewann, bevor er von den Toten auferstand. Es ist offensichtlich, dass die ganzen dämonischen Heerscharen, als Jesus in der Hölle war, als sie Jesus in ihre Gewalt sahen, ihn zu Fall bringen, überwältigen wollten und ihn so lange in furchtbaren Fesseln hielten, bis der Ruf vom Thron Gottes kam. Dass Jesus den Forderungen der Gerechtigkeit entsprochen hatte, dass das Sündenproblem geregelt und die Erlösung des Menschen zu einer Tatsache geworden war. Jesus war in der Hölle und dann kam der Ruf vom Thron Gottes. Als dieser Ruf die finsteren Regionen erreichte, stand Jesus auf und schleuderte die Heerscharen der Finsternis zurück und begegnete Satan in dem furchtbaren Kampf, wie er in Hebräer 2 beschrieben ist, damit er durch den Tod den lahmlegte, der die Herrschaft über den Tod hatte. Das hat unser Jesus für uns gemacht. Mit anderen Worten, nachdem Jesus die dämonischen Mächte und die furchtbare Last der Schuld, Sünde, Krankheit, die er mit sich hinuntertrieg, von sich getan hatte, kämpfte er mit Satan, bezwang ihn und ließ ihn gelähmt, geschlagen und besiegt zurück. Satan ist besiegt. Jede Krankheit ist besiegt. Jede Armut ist weggetan. Wir sind versorgt in Christus. Als Christus dann von den Toten auferstand, hatte er die Schlüssel des Todes und der Hölle. Er besiegte den Teufel, er besiegte die gesamte Hölle und deshalb steht er von den drei Welten Himmel, Erde und Hölle als der unbestrittene Sieger über den alten Zerstörer des Menschen da. Er bezwang Satan und da stand er nun an diesem fürchterlichen Ort als der absolute Sieger und Herr. Ist es ein Wunder, dass er gerade von solchen großartigen Siegen zurückkehrt zu den Jüngern und sagte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er gilt als Herr und Herrscher des Universums. Sein Name ist jetzt über jedem Namen. Und wir können verstehen, wie sich in seinem Namen jedes Knie beugen wird und all diese Autorität und Vollmacht, die Jesus durch seinen mächtigen Namen errungen hat. Er hat seinen Namen geerbt, er hat seinen Namen verliehen bekommen aufgrund dieser Errungenschaft. Dieser Name, Jesus Christus, kennt kein Versagen. Dieses Königreich von Jesus Christus kennt nur den Sieg. Jesus hat keine Gegner. Er ist unantastbar. Und das Leben will uns manchmal andere Dinge einreden, so wie der Daniel vorhin gesagt hat, manchmal fehlt es uns an Glauben. Und ich habe festgestellt, je mehr ich meinen Blick in die Welt richte, je mehr, ich habe jetzt meinem Mann gesagt, ich muss die Nachrichten ausmachen. Ich kann das nicht mehr ertragen, was da passiert ist in Israel. Ich muss auf meinen Jesus gucken. Klar will ich informiert sein, aber ich übe noch, ordentlich Nachrichten zu gucken, ohne da einfach drüber wegzugucken und zu sagen, okay, ich gehe jetzt zum nächsten Punkt über und zu sagen, ich behalte mir diese Sensibilität. Und manchmal heißt das für mich persönlich Nachrichten eine Woche aus. Aber wir sind Sieger. Amen. Ich habe eine Bibelstelle gefunden, da komme ich zu meinem dritten Punkt. Sein Name heißt Gottes Wort. Das ist ein Name von Jesus. In der Offenbarung 19 steht, also das hier, dieses Buch ist ein Name von Jesus Christus. In der Offenbarung 19 steht, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, Steffi, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie Feuerflammen. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige, Herr der Herren. Ich habe euch extra nicht nur die kurzen Sätze rausgeholt. Ich wollte, dass ihr die Zusammenhänge mitlest, dass ihr erkennt, in welchen Bibelvers diese Aussagen gebettet sind. Sein Name ist Gottes Wort. Wenn du die Bibel liest, liest du Jesus. Wenn du die Bibel liest, kleidest du dich in Jesus. Und ich möchte Werbung machen für dieses Buch. Ich möchte Werbung machen für Jesus, der sich in diesem Buch offenbart. Und wisst ihr, der Feind wird uns sagen, der Alltag, unsere Arbeit, unsere Beschäftigungen, unsere Ablenkungen werden uns sagen, du hast keine Zeit. Du hast überhaupt keine Zeit, in diesem Buch zu lesen. Der Alltag wird uns sagen, Mann, ich habe überhaupt keinen Kopf, mich jetzt zu konzentrieren. Weißt du was? Dann überwinde dich. Ja. Das, Jesus will zu uns sprechen. Der König aller Könige möchte durch dieses Buch zu uns sprechen. Wir haben, als ich das Lied David und Goliath geschrieben habe, vor ein paar Jahren, da hatte ich ein Lied angefangen, das hieß Gottes Wort. Sondern bin ich nicht großartig weitergekommen, habe das wieder in die Schublade gelegt. Und vor ein paar Monaten hat Gott zu mir gesagt, pack mal die Lieder wieder aus. Und unter anderem ist das ein Lied, was wieder in mir arbeitet. Dann habe ich Melli gefragt und die Susan, könnt ihr bitte mit mir das Lied zu Ende machen? Auf einmal stellt sich heraus, Susan hat ein Lied geschrieben über das Wort Gottes. Parallel dazu hat unsere Melli ein Lied geschrieben über das Wort Gottes. Gott hat zu mir gesagt, schreib das Lied fertig. Und normalerweise würde ich sagen, okay, eins reicht. Aber ich glaube, dass Gott unserer Gemeinde, wenn drei Leute aus dem Lobpreis zur gleichen Zeit über das Wort Gottes Lieder vom Herrn empfangen, dann glaube ich, dass Gott einen Schwerpunkt darauf legen möchte. Dann möchte er unserer Gemeinde was damit sagen. Und dann habe ich die Predigt, ich war ja letzte Woche auch hier, unsere Pastorin hat letzte Woche ihren Finger darauf gehalten. Habt ihr das mitbekommen, wie sie über das Wort Gottes gesprochen hat? Also spitzt eure Ohren, lasst uns hinhören, was der Geist Gottes sagt. Und er sagt, geh ins Wort. Geh ins Wort, nimm dir die Zeit, disziplinier dich. Wenn du es alleine nicht hinkriegst, treff dich mit anderen. Telefoniert, macht Kleingruppen, was auch immer. Aber geht ins Wort, Gott möchte sprechen. Gott möchte uns seine Dinge offenbaren, seine Größe, Jesus. Gott wacht über seinem Wort. Er schreibt in Jeremia 1, Vers 12, ich werde über mein Wort wachen, um es auszuführen. Gott lässt sich nicht lumpen. Da, wo sein Wort gelebt wird, da, wo sein Wort proklamiert wird, da werden wir das sehen. Gott wird sich zu seinem Wort dazustellen. In Markus 16 steht, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Sein Wort. Wir sollen unseren Sinn erneuern im Wasserbad des Wortes. Das heißt, wir sollen in dem Wort baden. Und baden ist nicht duschen. Baden ist was, was länger dauert. Baden hat auch was mit einer Vorbereitungszeit zu tun. Baden heißt Wasser einlassen, bisschen Schaum reinlassen. Manche machen sich ein paar Kerzchen an. Gibt Leute, die trinken Cappuccino in der Badewanne. Baden hat was mit Vorbereitung zu tun, mit Genießen. Wisst ihr? Die Tage habe ich von Kenneth Copeland so einen Podcast gehört und er sagt, kein Wort, keine Resultate. 10% Wort, 10% Resultate. 50% Wort, halbes Resultat. 100% Wort, ganzes Resultat. Der hat das ganz praktisch runtergebrochen. Und er hat recht. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Wir lesen jetzt ganz viel über Jesus, wir lesen über den Namen Jesus Christus, wir wissen, dass er der König aller Könige ist, dass er versetzt ist zu der Rechten des Vaters. Hat er uns hier einfach so zurückgelassen und hat gesagt, oh ja, dann macht ihr mal, bis bald, genau, schönes Leben noch. Nee, das hat er nicht. Wir, Punkt 4, haben das Recht, seinen Namen zu gebrauchen. Der König aller Könige, der Herr aller Herrscharen, der Schöpfer des Universums mit geschätzt 50 Milliarden Sonnensystemen, hat gesagt, Daniel, dir gebe ich Autorität, du darfst meinen Namen gebrauchen. Jaden, der Mann Gottes, du darfst meinen Namen gebrauchen, ich gebe dir Autorität. Das ist das, was Gott sagt. Das ist für mich das Wunder, dass der Schöpfer des Universums in uns lebt. Das ist wieder so ein Ding, ne? Das kann man mit seinem Verstand nicht begreifen. Aber unser Herz, unser Geist, der kann das aufnehmen, wenn wir nicht so abgelenkt sind und uns mit den ganzen anderen Dingen beschäftigen. Jesus sprach, das lesen wir in Johannes 8, Das ist mir so jetzt in dieser Vorbereitung gekommen. Da habe ich geweint. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Jesus spricht von sich selber in der Gegenwart, als Abraham geboren wurde. Er sagt nicht, ja, als der Abraham da war, da hat es mich auch schon gegeben. Nee, er sagt, ehe Abraham da war, bin ich. Das ist eine ganz andere Aussage. Glaubt ihr, dass Gott der gleiche ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit? Glaubt ihr, dass er die Menschen liebt? Glaubt ihr, dass er uns Gutes möchte? Und glaubt ihr, dass er das Gleiche tun kann heute wie damals in der Apostelgeschichte? Ich möchte in eine Situation mit euch reingehen, als die Jünger angefangen haben, den Namen Jesus zu gebrauchen. Also ich stelle mir das echt hart vor. So, Jesus war weg. Ne, sie haben all die Wunder gesehen, was Jesus gemacht hat. Und auf einmal sind sie da so zurückgelassen. So, erstmal schwierig, und dann kam der Heilige Geist. Dann kam die Kraft Gottes. Und dann gehen so der Petrus und der Johannes zu dem Tempel. Waren wahrscheinlich gerade irgendwie auf dem Weg in Gottesdienst und gehen da so an diese Tempelpforte und dann sitzt da dieser Bettler, der Gelähmte, und bittet um Almosen. Und wenn ich mich nicht irre, ist das erste Wunder, was die Jünger in seinem Namen vollbracht haben, oder Gott durch die Jünger. Es sind ja nie Menschen. Wobei manchmal glauben wir das. Wollen wir gerade ausholen. Habt ihr das auch manchmal? Dass so Gebetserhörungen sind und dann denkt man, boah krass, ich habe jetzt für den gebetet und der ist gesund geworden. Ja, aber wir sind es halt nicht, ne? Wir sind es nicht. Es ist der große Gott, der allmächtige Gott, der durch uns wirken möchte. Auf jeden Fall sind sie da an dieser Tempelpforte, dann ist er der Gelähmte. Und Petrus sagt, schau uns an. Und ich könnte mir vorstellen, der hat dann so voller Erwartung, hat er wahrscheinlich geguckt und hat wahrscheinlich Geld erwartet. Er hat ja um Almosen gebettelt. Und dann sagt Petrus, nee, Gold und Silber haben wir nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Und dann sagt er, im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und wandle umher. Und ich kann mir vorstellen, als ich so über diese Bibelstelle nachgedacht habe, der wird nicht gesagt haben, oh, komm, wir probieren mal. Wir haben jetzt so den Heiligen Geist bekommen und komm, probier doch mal, ob es funktioniert. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der nicht eine Sekunde die Möglichkeit hatte zu zweifeln. Ich glaube, dass Petrus und Johannes sehr kühn waren. Und ich könnte mir vorstellen, dass die mit einer richtigen Lautstärke gesagt haben, steh auf und wandle umher. Und dass der vor lauter Schreck und diesem Befehl und dieser Kühnheit aufgestanden ist und hat das ausprobiert. Weil wenn der war von Geburt an gelähmt. Wenn der auch nur einen Funken an Möglichkeit gehabt hätte zu zweifeln, könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze nicht funktioniert hätte. Jetzt steht so nicht im Wort, aber könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass die Jünger zimperlich waren, sondern ich glaube, dass die ganz genau wussten, was der Name Jesus bedeutet. So, der Mann steht auf, kann zum allerersten Mal in seinem Leben laufen. Und wie soll es anders sein? Alle gucken den Petrus an, so wahrscheinlich mit offenem Mund, so. Und der Petrus sagt dann so, ne, Schwester, ich spreche gerade zu dir, wo wir manchmal denken, wir sind die Helden, wo er sagt so, hä, was schaust du uns denn an, als wenn wir das jetzt gemacht hätten? Das waren nicht wir,
Er schreibt, also es steht in Apostelgeschichte, als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk, ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr hier seht und kennt. Es war der Name von Jesus Christus. So, das hat sich rumgesprochen. Die Schriftgelehrten und die andere Seite stand dann direkt auf der Matte und haben sich gewundert, was ist denn da jetzt wieder passiert? Und da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen: Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, also die sind verhört worden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Und es ist keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Aber damit er sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihn ernstlich drohen, haben die dann gesagt, also diese Schriftgelehrten, diese Obersten des Volkes, wir wollen ihn ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Also die haben denen gedroht und haben gesagt, euch ist verboten, in dem Namen von Jesus zu reden. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen zu reden noch zu lehren. Kenyon bemerkt hier in diesem Buch, dass die weniger Angst vor dieser Verkündigung der Auferstehung hatten, als davor den Namen Jesus zu gebrauchen. Das fand ich auch spannend. Es könnte bei uns auch bald passieren, dass wir nicht mehr so frei verkündigen können. Ich war jetzt mit unserer Tochter vor kurzem bei einer Evangelisation in Essen. Franklin Graham, ich weiß nicht, war von euch jemand da in Essen? Nee. Der Sohn von Billy Graham. Kannst du ja gerade mal das Bild an die Wand schmeißen? Genau. Das war in so einer Messehalle in Essen. Und wir waren eingeladen, von der Schule dahin zu gehen. Und ich dachte mir, oh, ich habe schon so viel zu tun. Und ich habe morgens erst die Entscheidung getroffen, weil ich habe in der Presse gelesen, dass die Grünen demonstriert haben, die Querszene hat demonstriert und die sind dann mit irgendeinem Verein zu dem Bürgermeister gegangen und wollten die Veranstaltung verbieten lassen. Da dachte ich mir, ja, da fahre ich hin. Das muss ich sehen, weil das macht gerade so viel Aufruhr. Also irgendwas muss da ja dran sein. So eine Freundin von mir hat da mitgearbeitet. Die haben also bestimmt anderthalb Jahre diese Veranstaltung vorbereitet, sind in Gemeinden gefahren, haben mit Pastoren gesprochen. Entweder 625 oder 675 Menschen haben sich bekehrt. Also ich saß hier oben auf der Tribüne, die Sammer ist mit runter und hat für sich beten lassen. Und ich saß oben und hatte diesen Blick über die Menschenmenge. Und die sind in Scharen nach vorne. Und die haben gesagt, das ist noch die kleinste Veranstaltung von denen, die sie jetzt da gerade in Europa machen. Über 600 Neubekehrungen. Nicht nochmal wieder. Die haben die extra erfasst. Und als wir reingegangen sind in die Halle, erstmal Demonstration. Ne? Also haben sich Leute darüber aufgeregt. Mir hat das total leid getan. Ich wollte auch mit den Leuten sprechen, aber ich dachte mir, waren auch schon andere da, aber ich dachte mir, ist jetzt wahrscheinlich eh nicht der Zeitpunkt. Und die Leute von dem Team von Franklin Graham werden jetzt anderthalb Jahre hier bleiben und sie haben gesagt, sie fahren erst dann von Deutschland weg, bis jeder einzelne Anschluss an eine Gemeinde gefunden hat. Damit keiner verloren geht. Was ich aber sagen möchte ist, es gibt Demonstrationen, wenn ein Prediger kommt, wenn Messehallen gebucht werden, um das Wort Gottes zu verkündigen. Wisst ihr? Und so war das bei denen hier auch. Also noch mal ein bisschen heftiger bei denen. Also die haben ja jetzt da diese Ermahnung bekommen, dass sie nicht mehr lehren dürfen. Und dann sagen die Apostel: Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an, verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte. Da hat erstmal alles gewackelt, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Da haben sich ganz viele bekehrt damals. Petrus hatte gepredigt, die Leute haben die Zeichen und Wunder gesehen und es haben sich Tausende von Menschen, haben Jesus angenommen. Dann kam wieder der Hohe Rat. Haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und dann kommt was ganz Spannendes. Das war einer, Gamaliel von dem Hohen Rat, hat auf einmal die Obersten gewarnt und hat gesagt, ey, geht mal doch nicht so streng mit denen um, weil, so wie das aussieht, könnte es wirklich sein, dass ihr hier gegen Gott kämpft. Das war einer von dem Hohen Rat. Also wurden die Jünger nur ausgepeitscht und haben wieder verboten bekommen, in dem Namen Jesus zu predigen. Und was war dann? Sie gingen fröhlich vom Hohen Rat weg, weil sie gewürdigt worden waren, um seines Willens Schmach zu erleiden. Die haben sich voll gefreut. Denken Sie, wie cool ist das denn? Wir sind ausgepeitscht worden, weil wir den Namen Jesus hier verkünden und weil so viel passiert. Was für eine Kraft! Tausende von Menschen haben sich bekehrt. Tausende von Menschen mussten auf einmal nicht mehr dahin gehen, wo Jesus war, in dieser Hölle. Tausende von Menschen haben auf einmal das ewige Leben gefunden. Weil die Jünger mutig waren und den Namen Jesus Christus verkündigt haben. Durch die Hände der Apostel aber geschehen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Das lesen wir in Apostelgeschichte 5. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Jetzt kommt's. Sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Solche Kraft hatte der Gebrauch des Namens von Jesus Christus, dass die Leute die Kranken in die Gassen getragen haben und wenn sie nur in dem Schatten von Petrus waren, wurden die gesund. Ist das kraftvoll? Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und unreine Geistern Geplagte. Wie viele wurden geheilt?
Alle.
Alle. Alex, alle. Seht ihr die Kraft in dem Namen von Jesus Christus? Gott ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wenn wir seinen Namen verkünden, wird er sich auch bei uns dazustellen. Ich habe jetzt die Tage gehört, dass die ambulanten Pflegedienste so herausgefordert sind, dass da so Schulden sind, dass die ihre Sachen nicht mehr bezahlen können, dass viele Leute gar nicht mehr gepflegt werden können. Vielleicht wird das notwendig, Leute. Krankenhäuser schließen, ganze Abteilungen in Krankenhäusern können keinen Dienst mehr tun, weil kein Personal da ist. Limburg auch. Lasst uns vorbereitet sein.
Lasst uns vorbereitet sein, dass die Menschen hier gesund werden. Lasst uns den Namen Jesus Christus verkünden. Ich war mit Summer und dem Tristan in Meckenheim. Ein Dozent von unserer Schule, der im Amt des Propheten steht, der hat dort gelehrt. Der war das erste Mal seit Jahren wieder in Deutschland. Und habe ich gesagt, unsere Kinder, oder mein Mann und ich, wir haben gesagt, unsere Kinder müssen hören, was Gott tut. Und unter dem Dienst dieses Mannes wachsen Beine aus. Einem Mann wurde ins Auge geschossen und er war in diesem Gottesdienst und sein Auge wurde geheilt. Er kann so in diesen geistlichen Raum sehen. Das hat Gott ihm geschenkt. Das war ein Unfall, da ist ein LKW in ein Auto reingefahren und ein Mann kam in den Gottesdienst mit einem offenen Rücken. Und als er den vorgerufen hat, er hat geweint. Klar, offener Rücken, was meint ihr, was der Schmerzen hatte? Und er wird geheilt in diesem Gottesdienst. Und ich habe mehrere Einheiten und Seminare von diesem Mann schon gehört und der kann ohne Pause 2 Tage über Wunder Gottes reden, wahrscheinlich noch mehr. Und er sagt, die Leute, mit denen er unterwegs ist teilweise, sagt er, überall auf der Welt passieren diese Wunder. Er sagt, überall werden Menschen geheilt. Sind das immer Leute auf YouTube? Nein. Gott gebraucht jeden. Gott hat keine Superstars. Gott hat jeden Einzelnen von uns, den er befähigt, Dinge zu tun, die weit über das hinausgehen, was wir uns vorstellen können. Ich glaube, dass das hier, dass Gott uns wirklich sagen möchte, hier, guck in dieses Buch, guck dir an, guckt euch zusammen an, was ich euch gegeben habe, an Gaben, an Wort, was mein Name bedeutet, was es bedeutet, was Christus am Kreuz getan hat, aber auch, was es bedeutet, wer wir in ihm sind. Wir haben ja hier noch einen Auftrag, sonst hätte Gott uns schon längst nach Hause holen können. Wir haben hier einen Job zu erledigen. Und ich komme zu meiner letzten Bibelstelle in Markus 16. Die kennt ihr alle. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Und was werden wir tun? In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. In meinem Namen werden sie Kranken die Hände auflegen. Und die Kranken werden sich wohlbefinden. Das ist das, was wir tun sollen. Den Namen Jesus Christus verkünden. Dämonen austreiben. Kranke heilen. Menschen zu Gott nach Hause bringen. Das ist unser Auftrag. Ich habe einen großen Bereich weggelassen aus Zeitgründen, das wäre eine Predigt für sich. Wenn wir beten, hat Jesus uns gelehrt, sollen wir zum Vater beten im Namen von Jesus Christus. Das ist unser Zugang zum Thron. Jesus hat die Brücke geschlagen. Und er sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht in meinem Namen bittet. Also lasst uns anfangen, in dem Namen von Jesus Christus vor den Vater zu kommen und zu bitten. Und nicht nur für uns selber, für ein neues Auto oder ein größeres Haus. Lasst uns anfangen zu bitten für die Menschen, die verloren sind. Für die Menschen, die krank sind, für die Menschen, die Hilfe brauchen. Über unseren Tellerrand hinaus, über das, was Gott uns zeigt. Auch vielleicht nicht immer direkt loszustürmen, das ist das, was ich gerade versuche in meinem Gebetsleben zu trainieren. Nicht immer das zu beten, was offensichtlich vor Augen ist. Wir sehen manchmal Dinge, erkennen eine Not und meinen aus unseren menschlichen Lösungen heraus, was beten zu müssen. Aber manchmal ist die Wurzel des Problems
eine ganz andere als die, die wir augenscheinlich erkennen können. Und ich frage Gott, ich trainiere mir das gerade an, Herr, was möchtest du, dass ich bete? Und dann kommen Dinge, dann muss man auch mal diese Stille aushalten können. Und vielleicht kommt mal nichts, aber vielleicht gibt er uns Namen, vielleicht gibt er uns Gebetsanliegen, oft gibt er uns Bibelstellen, durch die wir wirken dürfen und sein Wort aussprechen dürfen, zu dem er sich ja stellt. Ich fasse zusammen. Wir haben über die Herrlichkeit Gottes gesprochen, dass durch Jesus alles erschaffen wurde, was ist. Wir haben darüber gesprochen, dass er seinen Namen verliehen bekommen hat aufgrund seiner Errungenschaften und dass er der absolute Sieger ist, der König aller Könige, der Herr aller Herrscher. Wir haben darüber gesprochen, dass einer seiner Namen Gottes Wort ist und wir haben darüber gesprochen, dass wir Autorität haben, dass wir das Recht bekommen haben, seinen Namen zu gebrauchen und dass Gott uns heute noch gebrauchen möchte. Er möchte durch uns wirken. Er möchte seine Herrlichkeit zeigen. Er möchte seine Liebe zeigen. Jemand, wisst ihr, wenn man Elternteil ist und ein Kind ist krank, dann leidest du. Alle, die Eltern sind, wissen das. Man leidet und man wird es lieber selber tragen. Wenn die Kinder Ohrenschmerzen haben, hat man lieber selber die Ohrenschmerzen, als dass die Kinder das haben. Und damit zeigt Gott uns seine Liebe. Sein barmherziger Vater. Und um diesen Namen gebrauchen zu können, das kann nicht jeder, es gibt eine Bedingung. Und zwar die Bedingung ist, dass du eine Beziehung zu Jesus Christus hast. Du musst nicht Pastor sein, du musst nicht eine Bibelschule besucht haben, du musst nicht Theologie studiert haben, sondern du musst einfach nur eine Beziehung zu Jesus Christus haben. Und die startet mit einem einfachen Gebet. Und ich möchte mal so ganz mutig fragen, ist hier irgendjemand, und bitte lasst euch jetzt nicht einschüchtern von den Menschen, die hier sind, ist hier irgendjemand, der noch keine Beziehung zu Jesus hat oder die auffrischen möchte? Okay, keiner. Ich möchte euch was zeigen. Wir beten gleich noch. Angenommen, das wäre jetzt ein Zollstock, der unendlich wäre, also der durch diese 50 Milliarden Sonnensysteme durchgeht. Der soll jetzt gerade mal die Ewigkeit widerspiegeln. Unser Leben, habe ich mir so gedacht, ist hier dieser Millimeter. Und dieser kleine Millimeter beeinflusst all das, was danach kommt. Die Beziehung, ob du eine Beziehung hast, entscheidet darüber, ob du in dieser Dunkelheit stehen wirst, wo Jesus war, wo du eigentlich gar nicht mehr mit hin musst, oder ob du die Ewigkeit beim Vater und bei Jesus Christus verbringst. Und mit mir, weil ich werde da sein. Ich glaube, die Whitney Houston ist auch da. Und Justin Bieber, der ist, glaube ich, auch da. Denzel Washington ist auch da. So, um nur ein paar Promis zu nennen. Und wer auf U2, glaube ich, wie heißt der Bono? Der ist, glaube ich, auch da. Also, das, was wir hier machen, in diesem Millimeter, entscheidet darüber, wie das hier am Ende weitergeht. Für immer. Für immer und immer und immer und immer und immer. Und wisst ihr was? Nicht nur, wie dein Leben weitergeht, sondern wie auch das Leben derer weitergeht, denen du begegnest oder denen wir begegnen. Die Frage ist, nutzen wir die Autorität? Ich meine, wir sind ja schon errettet. Aber nehmen wir noch welche mit?
Legen wir den Kranken die Hände auf im Namen von Jesus? Kommen wir aus dem Quark? Nutzen wir die Autorität? Sprechen wir mit Menschen über Jesus, was es bedeutet? Lasst uns doch nochmal aufstehen. Ich möchte, dass wir den Gottesdienst nicht abschließen, ohne den Herrn einzuladen. Wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben angenommen hast, auch du am Livestream, dann ladet ihn doch jetzt ein. Die Beziehung zu Jesus ist die wichtigste Beziehung, die wir führen in unserem Leben.
Herr Jesus,
ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du für mich in die Hölle gegangen bist. Ich glaube, dass du nach 3 Tagen von den Toten auferstanden bist. Und ich gebe dir mein Leben, Jesus. Ich lade dich ein in mein Herz. Und ich sage, du bist König in meinem Leben. Du bist Herr in meinem Leben. Und ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Danke, Jesus. Ich möchte, Daniel, kriege ich noch eine Minute? Ich möchte euch noch ein bisschen Zeit geben, jetzt diesen Moment zu nutzen und den Namen Jesus über dem auszusprechen, was gerade in eurem Leben herausfordernd ist. Denkt daran, dieser Name kennt nur den Sieg. Es ist der Name aller Namen. Und jedes Knie, jede Herausforderung, jede Angelegenheit, die du im Leben hast, muss sich vor diesem Namen beugen. In dieser Welt und in der zukünftigen Welt. Und wenn du gerade angesprochen warst heute von dem Lobpreis und was Daniel sagte, Depression, Ängste, oh, wie wird das alles werden? Dann möchte ich dir sagen, Gott macht keine Fehler. Gott hat dich hineingesetzt in eine Zeit wie diese. Du bist geboren, du bist richtig. Und für uns als Christen gibt es keinen Grund, irgendwas zu fürchten, weil der Schöpfer des Universums in uns lebt und wir die Autorität haben. Und ich möchte dir auch sagen, dass Gott dich braucht. Dass es nicht nur darum geht, dass du errettet bist, sondern Gott braucht uns. Wir sind Arbeiter in der Ernte. Gott möchte durch jeden Einzelnen von uns, dass Kranke geheilt werden. Er möchte seine Liebe demonstrieren. Er möchte zeigen, was er kann. Er möchte sich mit Zeichen und Wundern zu seinem Wort stellen. Deswegen lasst uns das Wort studieren und nicht das, was Menschen sagen. Lasst uns prüfen, was auch im Internet über Gottes Wort gesagt wird. Lasst uns prüfen, weil nur da wird Gott sich dazustellen. Ja, ich schließe hier ab. Ich möchte nur, vielleicht wenn der Daniel mir die Minute noch gibt, dass ihr wirklich gerade für euch selber den Namen Jesus Christus über eurer Situation aussprecht und den Sieg einfahrt. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.